أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Und zu Beginn hören wir uns noch einmal einige Ayat aus, die unser Sheikh Abdul Ali Barakallahu fih rezitieren wird. Tafadhal Sheikh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Der Sheikh Jazakumullahu khairan hat die abschließenden Ayat von Suratul Kahf gelesen und wir hören uns nun an, inshallah ta'ala, die ungefähre Bedeutung dieser Ayat. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der ungefähren Bedeutung: Gewiss, für diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wird es die Gärten des Paradieses zur geistlichen Aufnahme geben, ewig darin zu bleiben, und sie werden nicht begehren, davon wegzugehen. Sag, wenn das Meer Tinte für die Worte meines Herrn wäre, würde das Meer wahrlich zu Ende gehen, bevor die Worte meines Herrn zu Ende gingen, auch wenn wir als Nachschub noch einmal seinesgleichen hinzubrächten. Sag, gewiss, ich bin ja nur ein menschliches Wesen gleich euch. Mir wird als Offenbarung eingegeben, dass euer Gott ein einziger Gott ist. Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinem Herrn ihn niemandem beigesellen. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Wir waren stehen geblieben bei der Geschichte des Gartenbesitzers, und zwar beim Anfang, als der Gartenbesitzer mit seinem gläubigen Begleiter in seinem Garten war und damit prahlte, dass er mehr Besitz und mehr Leute hat. Und wir waren da stehen geblieben, als er sagte, dass er nicht daran glaubt, dass diese vergehen wird. Und wir sagten diese entweder also sein Garten oder das Diesseits. Und nun kommen wir zur Antwort des gläubigen Begleiters. Allah sagt in Ayah 37 von Surat Al-Kahf:
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا.
Sein Gefährte sagte zu ihm, während er sich mit ihm unterhielt: Verleugnest du denn denjenigen, der dich aus Erde, hierauf aus einem Samentropfen erschaffen und hierauf dich zu einem Mann geformt hat? Der Begleiter war gläubig, der Gartenbesitzer war ungläubig, wie wir bereits erwähnt haben. Er hatte nicht an das Leben nach dem Tod geglaubt. Und wir haben ja erwähnt, warum hat Allah Azza wa Jal diese Geschichte erwähnt in Surat Al-Kahf? Weil die damaligen Mekkaner auch nicht an das Leben nach dem Tod geglaubt haben. Sie waren Götzendiener, das heißt, sie haben neben Allah andere angebetet, und zusätzlich dazu waren sie Menschen, die nicht an das Leben nach dem Tod geglaubt haben. Der Begleiter argumentiert hier gegen die These des Gartenbesitzers, und zwar rational. Das, was er hier anstellt, ist ein logischer, ein rationaler Beweis. Und zwar können wir aus dieser Aya zwei Argumentationen ableiten. Die erste Argumentation lautet, dass derjenige, der bereits Adam a.s. erschaffen hat, dann auch den Menschen aus einem Samentropfen erschaffen hat und ihn dann zu einem Mann heranwachsen ließ, derjenige ist erst recht in der Lage, dies zu wiederholen. Also die erste Argumentation, die wir ableiten, lautet, dass der Begleiter sagt, derjenige, der Adam erschaffen hat, wo steht hier denn bitte schön Adam in dieser Aya? Sein Gefährte sagte zu ihm, während er sich mit ihm unterhielt, verleugnest du denn denjenigen, der dich aus Erde hierauf aus einem Samentropfen erschaffen und hierauf dich zu einem Mann geformt hat? Wie können wir denn jetzt hier ableiten, dass der Begleiter hier argumentiert, dass Allah Adam erschaffen hat? Ja? Genau. Das bedeutet, die Argumentation lautet, der dich aus Erde erschaffen hat, es ist ja klar, dass dieser Mensch vor ihm, der Gartenbesitzer, aus einem Samentropfen erschaffen wurde. Warum erwähnt aber Allah hier dich? Ja, weil du gehörst zu deinen Vorfahren. Und da der Vorfahre aller Menschen Adam ist, wird hier dieses Pronomen benutzt, eben das Wort, der dich aus Erde erschaffen hat. Gemeint ist natürlich, der dich aus Adam erschaffen hat, der aus Erde ist. Denn du bist von Adam. Alle Kinder sind, also alle Menschen sind von Adam, a.s. Also er sagt, du wurdest von Adam erschaffen. Allah hat, also nicht von Adam, sondern durch, also du bist ein Nachfolge von Adam. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam erschaffen. Und wenn er Adam erschaffen hat, zum ersten Mal, dann kann Allah auch Adam und alle anderen Menschen auch ein zweites Mal erschaffen. Und das erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in anderen Ayat. Und zwar sagt Allah azza wa jal, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Und er ist es, der die Schöpfung am Anfang macht und sie hier drauf wiederholt. Das ist ihn noch leichter. Und diese Art der Argumentation nennt man Qiyas al-Aula. Das ist eine Form des Analogieschlusses, das Erst-Recht-Prinzip. Also wenn Allah das erste Mal erschaffen kann, dann kann er erst recht das zweite Mal erschaffen. Der Mensch, Allah Azza wa Jalla ist zu allem fähig. Aber der Mensch, wenn er eine Sache das zweite Mal macht, dann ist es leichter als beim ersten Mal, oder nicht? Alles ist beim ersten Mal schwieriger. Das heißt nicht, dass es bei Allah schwierig war. Allah ist der Allfähige, Allmächtige. Aber der Mensch bei der Schöpfung selbst, wenn der Mensch etwas macht, dann wissen wir, dass das zweite Mal einfacher ist als das erste Mal. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und er ist es, der die Schöpfung am Anfang macht, also zum ersten Mal, als er die Menschen zum ersten Mal erschaffen hat, die Welt zum ersten Mal erschaffen hat, und sie hierauf wiederholt, das ist für ihn noch leichter. Heißt nicht, dass es das erste Mal schwierig war. Ja, also nicht, dass wir aus dieser Ayah ableiten, das bedeutet, wenn es leichter wurde, war es schwieriger. Nein, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist zu allem fähig, aber es ist eine Botschaft an den Menschen, das zweite Mal ist umso möglicher als das erste Mal. Auch wenn das erste Mal schon möglich war. Das ist die erste Argumentationsweise aus dieser Ayah. Also die Argumentation lautet, derjenige, der das erste Mal erschafft, kann das zweite Mal erschaffen. Die andere Argumentation lautet, derjenige, der dich zum Menschen erschaffen hat, hat dies nicht ohne Sinn getan. Woher leiten die Gelehrten das ab, diese Argumentation? Noch einmal die Ayah, wenn wir uns sie anschauen. Sein Gefährte sagte zu ihm, während er sich mit ihm unterhielt, verleugnest du denn denjenigen, der dich aus Erde hierauf aus einem Samentropfen erschaffen und hierauf dich zu einem Mann geformt hat? Dieser Satz oder dieser Abschnitt, und der dich zu einem Mann geformt hat, bedeutet was? Also zu einem Erwachsenen. Warum lebst du überhaupt? Sagt er ihm mit anderen Worten. Wenn du ein Erwachsener bist, ein Mann bist, der Fähigkeiten hat, glaubst du, Allah hat dich ohne Sinn erschaffen? Einfach so, ohne einen Sinn, ohne Weisheit? Erhaben ist Allah darüber, dass er etwas tut, was unsinnig ist. Also, dass etwas ohne Sinn ist. Und zu den Namen Allah subhanahu wa ta'ala gehört Al-Hakim. Das bedeutet, die Existenz des Menschen selbst ist ein Gottesbeweis. Und ein Beweis für das Jenseits. Wenn du existierst und Allah, der Allmächtige, der Schöpfer subhanahu wa ta'ala, der Allwissende, der Allfähige, der Allkundige, dich erschaffen hat, dann hat er das nicht ohne Sinn gemacht. Also muss dein Leben einen Sinn haben. Und wenn dein Leben einen Sinn hat, dann wird Allah dich auch zur Rechenschaft ziehen, ob du diesem Sinn nachgekommen bist oder nicht. Und deswegen, das Diesseits ist ein Beleg für das Jenseits. Allah, wenn wir an Allah glauben, wenn wir an Allah glauben und dass er vollkommen ist, dass er der Allmächtige ist, subhanahu wa ta'ala, dann muss es ein Jenseits geben. Warum? Weil im Diesseits zum Beispiel es ungerechte Menschen gibt, Tyrannen, und die leben ein schönes Leben. Die können sich jeglicher Gerechtigkeit im Diesseits entziehen. Warum? Er hat Ansehen, er hat Connections, er hat Geld, niemandem kann ihm was antun. Und er kann ungerecht sein. Aber die Gerechtigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala hat zur Folge, dass dieser Mensch, dieser Tyrann, zur Rechenschaft gezogen werden muss. Wenn er nun aber in der diesseits in der Dunya nicht zur Rechenschaft gezogen wird, dann muss er irgendwann doch zur Rechenschaft gezogen werden, eben wann? Im Jenseits. Und daher, liebe Geschwister, das Glauben an das Jenseits ist sehr wichtig, um das Diesseits zu überstehen. Der Muslim weiß, egal wie schlimm das Diesseits ist, es ist nicht das Ende. Egal wie viele Tyrannen es gibt, egal wie viele schlimme Situationen ich erlebe, es wird besser. Jemand, der arm ist und nichts hat und unterdrückt wird, aber an das Jenseits glaubt, der kann das aushalten, diese Probleme. Aber wenn jemand nicht an das Jenseits glaubt, was ist dann die Folge dessen? Dass er das nicht aushalten kann. Und was führt das? Suizid, dass er sich umbringt. Und deswegen ist charakteristisch, dass die Länder, in denen kein Glaube an das Jenseits vorhanden ist, auch die Suizidfälle höher sind. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Es gibt, glaube ich, in Japan oder so in dieser Gegend einen Wald. Und der ist berüchtigt, dieser Wald. Wenn du da reingehst, kommst du nicht mehr raus. Du wirst dich verirren. Und in diesen Wald gehen dann die Leute, um zu sterben. So sehr, dass man eben Polizisten oder andere Wächter da aufstellen musste, dass die Leute da nicht reingehen. Wer nicht an das Jenseits glaubt, wird das Diesseits nicht genießen können. Auch als Milliardär. Schaut euch an, wie viele Leute, die so reich sind, sich den Tod herbeiwünschen, wenn sie zum Beispiel an einer Krankheit erleiden und dann sagen sie sich, ich will so nicht mehr leben. Warum? Er weiß nicht, dass er, wenn er an Allah glaubt und wenn er als gläubiger Mensch stirbt, als Muslim stirbt, dass er für diese Prüfungen belohnt wird. Das heißt, der Glaube an Allah und der Glaube an das Jenseits ist essentiell für die Glückseligkeit im Diesseits. Der Begleiter, also der Gläubige, hat ihm erklärt, hör mal zu, du bist ein Mensch, du lebst hier nicht ohne Sinn und dein Sinn ist also was? An Allah zu glauben, ihm zu gehorchen und an das Jenseits zu glauben. Die nächste Ayah lautet:
Lakinnahu Allahu Rabbi wa la ushriku bi Rabbi ahada.
Aber was mich betrifft, er, Allah, ist mein Herr. Und ich geselle meinem Herrn niemandem bei. Das heißt, was mich betrifft, im Gegensatz zu dir, so sage ich nicht das, was du sagst, sondern ich sage, er, Allah, ist mein Herr. Im Arabischen heißt der Ausdruck Lakinna. Was heißt das? Lakin, aber, ana, aber, ich. Das heißt, aber was mich angeht. Also mein Glaube, im Gegensatz zu deinem, ist Allahu Rabbi. Allah ist mein Herr.
وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا.
Und ich geselle meinem Herrn niemandem bei. Das heißt, hier erwähnt er zwei Formen des Tauhid. Einmal Tauhid الربوبية, die Herrschaft Allahs. لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي. Allah ist mein Herr.